Ja, ihr könnt Josua 21 aufschlagen. Es ist doch wirklich schön, dass wir uns wieder am ersten Tag der Woche treffen können. Jede Woche treffen wir uns und gedenken durch diesen Rhythmus immer wieder an die neue Schöpfung, nicht wahr? Wir sind jetzt hier in diesem Alten und wir denken so viel, wir sind so davon beeinflusst, über was hier unten so alles passiert. Und das ist auch nicht unwichtig. Und doch treffen wir uns bewusst an einem Tag der Woche, um zu sagen, wir gedenken und machen dadurch ein Zeugnis für die anderen. Wir machen einmal die Woche Feier, dass die neue Schöpfung angebrochen ist in uns. Wir dürfen unsere Augen darauf richten und das war in der Einleitung wirklich schön. Und auch die Lieder haben so gepasst, uns darauf auszurichten, auf das, was Gott uns zu sagen hat. Uns auszurichten auf das, was wirklich wichtig ist in dieser Welt und für uns. Der Herr sorgt durch sein Wort für uns. Also dieses Wort, das hat schon ganz andere Plagen gesehen als Corona. Ne? Es hat vor 100 Jahren die spanische Grippe überlebt, hat sich nichts geändert. Es hat vor 500 Jahren den schwarzen Tod überlebt, hat sich nichts verändert. Es hat schon so vieles durchgemacht und es hat sich nie was verändert, sondern Gott hat immer die gleiche Botschaft zu geben, weil er sich nicht verändert. Und das ist so ein Trost, wenn wir heute uns jetzt diese Städte der Leviten anschauen und die Prinzipien, die wir aus ihrer Arbeit und aus ihrer Versorgung sehen können, dann passt das so gut. Und auch Donnerstag, worüber Georg so gesprochen hat, so ermutigend darüber nachzudenken, über unsere eigene Armut im Geist. In so einer Zeit, wo wir uns so schnell aufregen und so schnell dabei sind, Gericht zu halten über andere, so eine eindrückliche Erinnerung zu haben, wir sind arm im Geist vor Gott. Wir haben ihm nichts zu bringen und wir können in Demut uns vor seinem Wort beugen, und die Prinzipien, die er uns gegeben hat, auch heute in Anspruch nehmen. Und so wollen wir die ersten paar Verse aus Josua 21 lesen. Ich werde nicht alle Städte vorlesen. Ich werde nur die ersten drei und dann die Verse 41 und 42 jetzt vorlesen. Josua 21, ab Vers 1. Da traten die Familienhäupter unter den Leviten zu Eleazar, dem Priester, und zu Josua, dem Sohn Nuns, und zu den Familienhäuptern der Stämme der Söhne Israels. Und sie redeten mit ihnen in Silo, im Land Kanaan, und sprachen, der Herr hat durch Mose geboten, dass man uns Städte zu wohnen geben soll und die zugehörigen Weideplätze für unser Vieh. Da gaben die Söhne Israels den Leviten von ihrem Erbteil diese Städte samt ihren Weideplätzen nach dem Befehl des Herrn. Dann Vers 41, die Zusammenfassung. Die Zusammenfassung dieses Abschnitts. So betrug die Gesamtzahl der Städte der Leviten unter ihrem Eigentum der Söhne Israels 48 samt ihren Weideplätzen. Es war aber mit diesen Städten so, dass jede ihre Weideplätze um sich her hatte. So war es bei allen diesen Städten. In den Versen ab Vers 4 bis Vers 40 wird dann aufgelistet, welche Städte von welchem Stamm gekommen sind und wie die Verteilung abgelaufen ist. Bevor wir uns das genauer anschauen, denke ich, dass es angebracht ist, uns einmal, wenn wir die Botschaft dieses Kapitels verstehen wollen, dass es angebracht ist, uns darüber Gedanken zu machen, was war denn die Funktion der Leviten? Was waren ihre Aufgaben? Wir werden uns auf der einen Seite anschauen, was war also der Sinn, dass die Leviten überhaupt existierten und dieses Amt hatten, das sie hatten? Und das Zweite ist, dass wir uns um ihre Versorgung, dass er sich auch um ihre Versorgung gekümmert hat. Das ist Kapitel 21. Wir können für ihre Funktion in ihre Geschichte zurückschauen. Wenn wir einmal 1. Mose 49 aufschlagen, das hatten wir auch schon vor ein paar Wochen, als wir uns das Erbteil Judas angeschaut hat. Dort gibt Israel, also Jakob, gibt über seine Söhne Prophezeiungen und Verheißungen von sich. Und er hat dort auch was zu sagen über Levi. 1. Mose 49 ab Vers 5. Simeon und Levi sind Brüder, Waffen der Gewalt sind ihre Schwerter. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat und meine Ehre vereine sich nicht mit ihrer Versammlung. Denn sie haben Männer gemordet in ihrem Zorn und Stiere verstümmelt in ihrer Willkür. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so heftig und ihr Grimm, weil er so hart ist. Ich will sie verteilen unter Jakob und zerstreuen unter Israel. Also hier haben wir eine Prophezeiung von Jakob, das nicht zum Guten ist. Er meint es nicht gut mit diesen Söhnen. Er sagt, sie haben einen heftigen Zorn. Und er wird vor Augen gehabt haben die Geschichte, wo sie Männer, die hilflos waren, umgebracht haben, weil sie sich an ihrer Schwester vergriffen hatten. Diese beiden Brüder, Simeon und Levi, hatten ein ganzes Dorf von Männern umgebracht in ihrem eigenen egoistischen Zorn und ihrem Rachegelüst, wie wir letzte Woche gehört haben. dass es Gott nicht wohlgefällig ist, so zu handeln, sondern er, seine Wut ist nicht willkürlich, seine Wut ist nicht überzogene Rache, sondern seine Strafen sind gerechte Strafen. Und sie haben nicht so gehandelt, sondern haben in ihrer eigenen Hinterlist gehandelt. Und Jakob wird das vor Augen gehabt haben und spricht hier also etwas aus über sie und sagt, verflucht sei ihr Zorn. Und was wird mit ihnen also passieren? Ich will sie verteilen unter Jakob und zerstreuen unter Israel. Es ist also nicht zum Guten, was Jakob über sie gesagt hat. Jetzt wissen wir aber schon, es ist ja kein Geheimnis, das ich jetzt irgendwie verborgen halten könnte, dass die Leviten eine sehr, sehr gute Aufgabe empfangen haben in Israel. Dass sie eben nicht einfach nur ein verfluchtes Volk waren, sondern dass sie die beste Aufgabe und das beste Erbteil empfangen haben von Gott. Wir lesen das immer wieder in Josua. Josua in Kapitel 13, im letzten Vers. Bei dem Stamm Levi gab Mose kein Erbteil, denn der Herr, der Gott Israels, ist ihr Erbteil, wie er ihn verheißen hat. Von Simeon lesen wir in Kapitel 19, dass sie also verteilt wurden unter Juda. Das heißt, sie haben kein eigenes Land bekommen, sondern haben nur einige Städte innerhalb des Erbteils Judas bekommen, weil Juda ein Land bekommen hatte, das ihnen zu groß war. Und so erfüllte sich also in Kapitel 19 schon die Verheißung an Simeon, dass sie zerstreut sein würden unter ihren Brüdern. Kein eigenes Erbteil bekommen, sondern von den anderen ein Überbleibsel bekommen. Und so ist es nun ja auch in Kapitel 21 mit Levi. Sie sind zerstreut unter den Stämmen Israels. Sie werden unter ihre Brüder verteilt. Aber wir wissen, dass das nicht zum Fluch geworden ist für sie, sondern dass das zum Segen war für sie und zum Segen war für das Volk. 4. Mose können wir einmal aufschlagen. 4. Mose Kapitel 3. Da sehen wir diese Umkehrung dieses Fluches. 4. Mose Kapitel 3. Das ist das Buch der Zählungen. Er erzählt hier die Söhne Levis und gibt uns Einblick in ihre Aufgabe und warum sie diese Aufgabe übernehmen mussten. 4. Mose 3, Vers 11. Und der Herr redete zu Mose und sprach, siehe, ich selbst habe die Leviten aus der Mitte der Kinder Israels genommen, anstelle aller Erstgeburt, die den Mutterschoß durchbricht, bei den Kindern Israels, sodass die Leviten mir gehören. Denn alle Erstgeburt gehört mir. An dem Tag, da ich alle Erstgeburt im Land Ägypten schlug, habe ich mir die Erstgeburt in Israel geheiligt, von den Menschen bis zum Vieh, dass sie mir gehören sollen, mir, dem Herrn. So haben wir also hier eine kleine Funktionsbeschreibung. Gott sagt, also an dem Tag, als ihr aus Ägypten ausgezogen seid, der letzte Akt, bevor das geschehen ist, war die Tötung der Erstgeburt in Ägypten. Und wir wissen, dass die Erstgeborenen von Israel, also dass sie verschont geblieben sind, weil sie das Blut an ihren Türpfosten angebracht hatten. Aber Gott hat gesagt, dass er an diesem Tag die Erstgeburt ihm gehört und sie mussten ein Opfer bringen. Und das war auch in Zukunft noch so. Sie mussten ein Opfer bringen, um die Erstgeborenen loszulösen, also zu erlösen aus dieser Gewalt Gottes, könnte man sagen, sodass sie nicht sterben mussten, sondern ein Tier an ihrer Stelle starb. Aber wir sehen hier, dass Levi genommen wurde aus der Mitte der Kinder Israels. Warum? Damit sie stellvertretend für diese Erstgeburt Gott geweiht seien. Dass also nicht jeder Erstgeborene jetzt sein Leben geben musste oder dass der Erstgeborene sterben musste, sondern dass Levi stattdessen dem Herrn gedient hat. In dieser Weise waren sie also Stellvertreter des Volkes vor Gott. Gott nahm sie in eine sehr reale Weise als Stellvertreter für das Volk. Und das ist doch ein wunderbares Bild auch für unseren Herrn Jesus, oder? Er ist es auch, die wir eigentlich verflucht waren, die unter dem Fluch standen. Er hat den Fluch auf sich genommen und ist an unsere Stelle nicht nur, hat er sein Leben gegeben im Sinne von Dienst und Hingabe an Gott, wie die Leviten, sondern er hat sein Leben auch gegeben, indem er gestorben ist, indem er ans Kreuz gegangen ist und den Tod tatsächlich für alle seine Nachfolger geschmeckt hat. Also wir sehen hier in ihrer Geschichte, an diesem Tag, wo sie aus dem Land Ägypten ausziehen, wo Gott die Erstgeborenen heiligt, sagt er, ich werde nicht die Erstgeborenen aus ganz Israel nehmen, sondern ich nehme die Leviten. Uns wird nicht genau gesagt, warum Gott jetzt ausgerechnet die Leviten dazu nimmt. Aber man könnte darüber nachdenken, dass es daran liegt, dass in 2. Mose 32, als Israel von Jahwe abfällt und diese goldenen Kälber erschafft und sie anbetet, als wären sie Jahwe, dass nur der Stamm Levi dem Herrn treu geblieben ist an dem Tag. Dass sie sich nicht beschmutzt haben mit diesem Götzendienst, sondern dass sie Gott die Treue gehalten haben. Und möglicherweise hängt das damit zusammen. Da wird nicht genau geschlagen in der Bibel, es wird nicht gesagt, es war deswegen, aber möglicherweise lag es daran, dass sie sich da, ich sag mal, gerechtfertigt haben und Gott ihnen diese wunderbare Aufgabe zuteil hat lassen. Sollen wir einen kurzen Einblick in ihre Geschichte? Schauen wir uns nun kurz ihre Aufgaben an. Wozu waren sie da und was hat das mit Josua zu tun? 5. Mose 33 sagt uns, was der Sinn der Leviten ist, warum sie in Israel diese Sonderstellung haben und was ihr Job ist. 5. Mose 33, Mose spricht hier kurz bevor er selber stirbt und das Volk dann unter Josua in das Land einzieht. 5. Mose 33, Vers 10. Sie, also die Leviten, sie werden Jakob deine Rechtsbestimmungen lehren und Israel dein Gesetz. Sie werden Räucherwerk vor dein Angesicht bringen und Ganzopfer auf deinen Altar. Also wir sehen hier eine Beschreibung dessen, was sie im Land tun sollen. Sie sollen zum einen das Gesetz lehren, sie sollen die Rechtsbestimmungen Gottes dem Volk nahebringen und sie sollen zum anderen Opfer darbringen vor Gott. Räucherwerk vor dein Angesicht und Ganzopfer auf deinen Altar. Dazu sind die Leviten als Ganze berufen. Und wir haben auch eine dritte Aufgabe, die wir in den Wüstenwanderungen sehen. Sie kümmern sich um die Stiftshütte. Sie bauen sie ab, da wird eingeteilt. Levi hat 3 Söhne. Jetzt will ich nicht die englischen Namen sagen. So 21 stehen sie. Kehat, Gerson und Merari. Kahat, Entschuldigung. Kahat, Gerson und Merari sind die 3 Söhne Levis. Und Kahat hat Aaron als Sohn und noch andere Söhne. Und die bekommen beide ein anderes Erbteil. Also insgesamt 4 Lose für die Leviten, ja. Diese 2 Geschlechter von Kahat, also die Söhne Aarons und die übrigen Söhne bekommen jeweils ein Los und die Söhne Gersons ab Vers 6 und die Söhne Meraris ab Vers 7. Sie bekommen auch jeweils ein Los zugeteilt. Und sie haben also die Aufgabe, in Israel dafür zu sorgen, dass das Gesetz gelehrt wird. Das ist die Aufgabe von allen. Und wir wissen auch, dass das Gott sehr, sehr kostbar war. Das schauen wir uns gleich an. Auch im Neuen Testament haben wir ja diese Aufgaben verteilt. Es gibt Menschen, die sind extra dazu berufen, ihr Leben hinzugeben, Gottes Gesetz den Menschen nahezubringen. Gott sorgte also im Alten Testament bereits für die geistliche Versorgung seines Volkes, dadurch, dass sie das Gesetz gelehrt bekamen. Das ist das eine. Und auch im Neuen Testament sorgt er durch Älteste, durch Hirten und Lehrer dafür, dass sein Volk versorgt wird mit seinem Wort. Die zweite Aufgabe, die wir gesehen haben, ist das Priestertum. Das Priestertum ist dazu da, um die Menschen in Gottes Gegenwart zu bringen. Also wir haben dieses Gesetz lehren, das ist, könnte man sagen, Gott zu den Menschen bringen. Und das Priestertum ist die Aufgabe, die Menschen in Gottes Gegenwart zu bringen. Sie sollen Opfer darbringen und diese Aufgabe war, was die Opfer selbst anging, nur Aaron und seinen Söhnen vorbehalten. Also die übrigen, sie wirkten insofern mit, als sie sich um die Stiftshütte gekümmert haben. Aber das Priestertum selbst, das war denn, was Aaron und seinen Söhnen übertragen. Und so hat Gott also dafür gesorgt, dass das Volk seine Bestimmungen kannte. Dass das Volk sich bewusst war, was ist unsere Verantwortung vor Gott? Wie kann ich meine Familie so führen, dass Gott geehrt wird in meinem Leben? Wie kann ich in meinem Alltag Gott ehren? Und sie haben auch durch die Priester die Möglichkeit gehabt, in Gottes Gegenwart zu kommen. Als ein Volk zu leben, das in Gottes Gegenwart treten durfte. Und an dies sind die Hauptaufgaben, die ja Mose beschrieben hat, bevor er selber gestorben ist und bevor das Volk einzieht in das Land. Die übrigen Leviten, also die nicht Söhne Aarons waren, sie hatten andere Aufgaben. Sie hatten zum Beispiel Aufgaben, sich um die Pfosten zu kümmern, sich um die Pforten zu kümmern für den Tempel, sich um die Vorhänge zu kümmern, dass das alles ordentlich aufgebaut wird, wenn sie eine neue Stelle aufgesucht haben, wenn sie wieder gegangen sind, dass das ordentlich verpackt wurde, dass die heiligen Dinge ordentlich getragen wurden. Und niemand sonst durfte diese Aufgaben übernehmen. Das war allein ihnen übertragen. Aber auch diese Aufgabe, auch wenn sie jetzt vielleicht praktisch sich anhört, im Gegensatz zu den anderen Aufgaben, nämlich Gesetz lernen und Priester sein, dient diesem Zweck, dient genau dem gleichen Zweck, dass die Anbetung Gottes in Israel zentral ist. Dass das ein Volk wird, das Gott anbetet, so wie sie leben, so wie sie miteinander umgehen, das sollte Gott verherrlichen. Und wir wissen es ja, wir haben letzte Woche etwas auch sehr, ich sag mal sehr, wie sagt man auf Deutsch, also etwas sehr Weltliches hier, auf die, hier unten, über Mord und Totschlag, ja. Fahrlässige Tötung, wird man auf, in Deutschland eigentlich sagen, ja. Wenn sowas passiert, das musste Gott klären. Und wie gehe ich auf eine Art und Weise mit so einer Situation um, die Gott verherrlicht? Das sollten die Leviten also auch ihnen lehren. Es war nicht nur eine geistliche Aufgabe im Sinne, wie wir das heutzutage kennen. Also es gibt geistliche Aufgaben und dann gibt es halt die Welt, die macht jetzt Strafvollzug. Sondern in Israel war das anders. Da ging es darum, dass die ganze Gesellschaft auf allen Ebenen Gott verherrlichte. Und Gott sorgte dafür, dass das möglich war, indem er zum einen eben Priester schickte, die die Gegenwart Gottes eröffneten für das Volk. Indem er Leviten gab, die durch das ganze Land verteilt waren, um an jeder Stelle zu schauen, dass niemand dem Götzendienst verfiel. Um zu schauen, dass alle wussten, was Gott von ihnen erwartet. Und diese Aufgaben wurden unterstützt durch die Aufgabe, sich um die Stiftshütte zu kümmern, während der Wüstenwanderung vor allem. Und auch später, als sie dann im Land waren, war das den Leviten vorbehalten, sich um den Tempel dann zu kümmern später. Aber das hatte zum Ziel, dass der geistliche Dienst erledigt werden konnte. Und so kümmerte sich Gott also wirklich um das geistliche Wohl seines Volkes. Und das macht er auch heutzutage. Er hat uns Menschen gegeben mit Begabungen, mit einer bestimmten Berufung, sich ihr Leben hinzugeben, dafür Gottes Wort und sein Gesetz zu studieren. Er hat uns natürlich in erster Linie unseren Herrn Jesus geschenkt als Priester. Er ist natürlich der eigentliche und einzige Priester, den wir haben. Er bringt uns in die Gegenwart Gottes, sodass wir ein Leben führen können, das ihm wohlgefällt. Und doch hat er aber Menschen geschickt auf diese Erde, die diese Aufgabe für ihn stellvertretend übernehmen, die seine Botschaft auf besondere Weise wahrnehmen, die seine, wie Andi es vorgelesen hat, die seinen Hirtendienst übernehmen. Und so sorgt er sich also im Alten Testament für sein Volk. Er sagt nicht, naja, ich lasse euch mal jetzt schauen, dass ihr irgendwie jetzt, vielleicht wird es besser, ja, mit euch als mit den anderen Völkern. Sondern er gibt ihnen klare Vorgaben, und er gibt ihnen Menschen, die begabt sind, die diese Berufung haben, sich um das geistliche Wohl zu kümmern und kümmert sich so um sie. Und das ist doch heute genau das, was wir brauchen, oder? Gerade wenn wir so schnell dabei sind, uns von dem Schlamassel dieser Welt einziehen zu lassen, dass wir die Prioritäten richtig setzen, deswegen dieser Vers. Dass wir darüber nachdenken, was ist eigentlich das Wichtigste für uns? Und Gott hat gesagt, für mich ist es das Wichtigste, und das werden wir gleich an dieser Verteilung noch viel klarer sehen. Für Gott ist es wichtig, dass das Geistliche zuerst geklärt wird. Dass eine rechte Beziehung zu Gott da ist. Dass seine Wege beachtet werden und beachtet werden können. Das ist das Wichtigste, um das es ihm geht. Das Zweite, was man jetzt sieht, wenn wir uns jetzt diese Aufgaben also der Leviten anschauen und diese Priorität, die Gott gesetzt hat und wie liebevoll er sich gekümmert hat um sein Volk, um ihnen wirklich die Möglichkeit zu geben, sich in seine Gegenwart zu begeben und eine Gesellschaft zu sein, die ihn verherrlicht, sehen wir das Zweite hier in dieser Erfüllung dieser Befehle, sehen wir, dass er sich auch gekümmert hat um die Leviten, die diese Aufgabe übernehmen sollten. Wir schauen uns einmal 4. Mose 35 an. Dort wird dir Befehl gegeben, den Leviten Städte zu geben, wenn sie in das Land einziehen. 4. Mose 35. Und der Herr redete zu Mose in der Ebene Moabs am Jordan, Jericho gegenüber, und sprach: Gebiete den Kindern Israels, dass sie von ihrem Erbbesitztum den Leviten Städte geben, in denen sie wohnen können. Dazu sollt ihr den Leviten auch einen Weideplatz rings um die Städte geben, damit sie in den Städten wohnen und in den Weideplätzen ihr Vieh, ihre Habe und alle ihre Tiere haben können. Die Weideplätze der Städte aber, die ihr den Leviten geben sollt, sollen sich von der Stadtmauer nach außen hin 1000 Ellen weit ringsum erstrecken. So sollt ihr nun außen vor der Stadt an der Seite gegen Osten 2000 Ellen messen und an der Seite gegen Süden 2000 Ellen und an der Seite gegen Westen 2000 Ellen und an der Seite gegen Norden 2000 Ellen, sodass die Stadt in der Mitte liegt. Das sollen ihre Weideplätze sein. Und unter den Städten, die ihr den Leviten geben werdet, sollen sich sechs Zufluchtsstädte sein, die ihr ihnen zu geben habt, damit dort hinten fliehen kann, wer einen Totschlag begangen hat. Und außerdem sollt ihr ihnen noch 42 Städte geben. Alle Städte, die ihr den Leviten gebt, sollen 48 Städte sein, samt ihren Weideplätzen. Und was die Städte betrifft, die ihr vom Erbbesitz der Kinder Israels geben werdet, sollt ihr von einem großen Stamm viele nehmen und von einem kleineren weniger. Jeder Stamm soll gemäß dem ihm zugeteilten Erbteil den Leviten von seinen Städten geben. Jetzt kommen hier in Josua 21 also die Anführer vom Stamm Levi und sagen zu Josua: Josua, da war doch was für uns. Da war eine Verheißung, die uns gegeben wurde. Wir haben das auch schon vorher gesehen bei Kaleb. Er kommt heran und sagt: Mir wurde eine Verheißung gegeben, dass ich dieses Land bekomme. Und wir haben es bei den Töchtern des Zelophat gesehen. Sie haben gesagt: Uns wurde verheißen, dass wir Länder bekommen. Und dass sie sich also berufen auf Gottes Verheißung. Und hier tun es genauso die Leviten. Sie treten heran an die Obersten, Josua 21. Sie treten heran und Vers 2, sie reden mit ihnen in Silo im Land Kanaan und sprachen: Der Herr hat durch Mose geboten, dass man uns Städte zum Wohnen geben soll und die zugehörigen Weideplätze für unser Vieh. Sie wissen also um Gottes Verheißung, sie wissen, was ihnen zusteht, sie wissen, was Gott geboten hat und berufen sich darauf. Sie sagen nicht, na, das wird schon irgendwie passieren, sondern sie berufen sich darauf, sie nehmen das in Anspruch. Und das ist auch ein Beispiel für uns, dass wir sagen, wenn wir Gottes Verheißungen sehen, dass wir sie nicht nur irgendwo wahrnehmen und kennen, sondern dass wir sie für uns persönlich in Anspruch nehmen. Gerade auch, wenn wir heute Morgen über das Gebet gehört haben. Gott sagt, wir können in seine Gegenwart kommen. Er sagt, er wird unsere Gebete erhören. Und das wissen wir, aber wir nehmen es nicht in Anspruch. Dann ist uns die Verheißung auch nichts nütze, wenn wir sie nicht in Anspruch nehmen. Aber Levi weiß um diese Verheißung und ist erfüllt davon, zu wissen, was Gott für ihn vorhat, und beruft sich auf diese Verheißung, auf dieses Gebot Gottes. Und nimmt so die Verheißung Gottes in Anspruch. Gott kümmert sich also um die Leviten. Ein wichtiger Punkt zu merken ist, nachdem wir jetzt gesehen haben, dass sie also seine Verheißung in Anspruch nehmen. Das zweite ist, dass sie ihr Erbteil Jahwe selbst war. Also die Städte, die sie bekommen, ist jetzt nicht in dem Sinne ihr Erbteil wie bei den anderen Städten, ne? Das haben wir schon gesehen, Josua 13, Vers 14 zum Beispiel, da steht: Nur dem Stamm Levi gab er kein Erbteil, denn die Feueropfer des Herrn, des Gottes Israels, sind sein Erbteil, wie er ihm verheißen hat. Und Vers 33, aber dem Stamm Levi gab Mose kein Erbteil, denn der Herr, der Gott Israels, ist ihr Erbteil, wie er ihn verheißen hat. Sie haben also, wie wir schon in vergangenen Predigten gesehen haben, das beste Erbteil bekommen. Sie durften Gott selbst und die Opfer Gottes in Anspruch nehmen als ihr Erbteil. Das heißt, diese Städte, die jetzt kommen, sie haben einen anderen Charakter als das bisherige, was verteilt wurde. Sie haben jetzt nicht den Charakter eines Erbteils in dem Sinn, sondern sie haben einen Charakter, dass sie halt versorgt werden müssen. Man kann den ganzen Tag darüber sprechen, dass das Geistliche die Priorität hat, und das stimmt auch. Aber wenn ich dir nur Gottes Wort vorlese und dich 3 Wochen nicht füttere, dann wirst du nichts davon haben. Dann wirst du vielleicht zum Herrn gehen und dich beschweren, warum der Philipp so doof war und dir nichts zu essen gegeben hat, ja? Weiß man nicht. Aber Gott weiß, dass die Leviten also auch Nöte haben, die physische Natur sind. Und gerade die, die sich also selber nicht versorgen können, sondern wo er sagt, ich berufe dich dazu, dich um die geistlichen Nöte des Volkes zu kümmern. Ich berufe dich dazu, dass du dich darum kümmerst, dass kein Götzendienst aufkommt, dass die Menschen wissen, was das Gesetz Gottes ist, dass die Menschen verstehen, was sie tun sollen, dass die Menschen in Gottes Gegenwart treten. Das waren viele Aufgaben, das waren große Aufgaben. Und Gott sagt dann, ihr werdet aber nicht unversorgt bleiben, wenn ihr das tut. Ich gebe euch das nicht noch on top, ja? Ihr müsst jetzt genauso wie alle anderen eure Äcker bestellen und euch um die Ernte kümmern und noch dazu euch um die geistlichen Aufgaben. Sondern Gott sagt, nein, wenn ich euch berufe dazu, diese Priorität, die ich als Priorität sehe, zu übernehmen, wenn ihr dazu berufen seid, wenn ihr stellvertretend für das Volk das tun sollt, dann werde ich euch auch versorgen. Und so beruft er also die übrigen Stämme zu sagen, oder er beruft die anderen Stämme dazu: Gebt von dem, was ihr empfangen habt, ab, um sie und ihre Nöte zu versorgen. Es ging also um eine sehr praktische Sache. Das heißt, der Punkt, den ich damit zum Ausdruck bringen will, den der Text, denke ich, auch zum Ausdruck bringen will, ist, dass es immer darum geht bei diesen Dingen, dass die geistliche Priorität nicht verloren wird. Dass die geistliche Priorität vor Augen gehalten wird. Dass die Menschen nicht vergessen, vor lauter Erbe, dass das Wichtigste ist, dass sie in rechter Gemeinschaft mit Gott leben. Wir haben das in Josua wiederholt gesehen, vor Jericho. Da bereiten sie keine große Strategie vor, da gibt es keine große Taktikbesprechungen, sondern da wird gefeiert, dass sie in das Land eingezogen sind, da gibt es eine neue Beschneidung der neuen Generation, da gibt es eine neue Hingabe der Generation und dann wird um Jericho gewandert und in Gottes Kraft wird dann das Physische übernommen. Bei Achan und Ai, da sehen wir, bevor sie die richtige Gemeinschaft mit Gott hergestellt haben, konnten sie diese Stadt nicht einnehmen. Und auch hier sehen wir wieder, dass Gott sagt, die Leviten sollen die Zeit haben und die Fähigkeit haben, sich um die geistlichen Bedürfnisse des Volkes zu kümmern. Das ist mir wichtig. Und es wird zum Ausdruck kommen, wenn ihr diesem Gebot folgt, das ich euch gegeben habe. Nämlich, dass ihr den Leviten von eurem Erbteil was gebt. Dass ihr ihnen Städte gebt. Und er gibt sehr genau vor, was sie abgeben sollen. Ne? Ist wieder so eine Stelle, die man schnell versucht durchzulesen. Ja? 2000 Ellen West, 2000 Wellen. Ja, okay, ja, ich habe schon verstanden. Aber das ist wichtig, weil hier in Josua 21 wird genau darauf Bezug genommen. Es wird gesagt in Vers 41, so betrug die Gesamtzahl der Städte der Leviten unter dem Eigentum der Söhne Israels 48, samt ihren Weideplätzen. Es war aber mit diesen Städten so, dass jede ihre Weideplätze um sich her hatte. Also der Schreiber von Josua möchte genau darauf aufmerksam machen. Schau mal, wir haben es genauso erfüllt, wie Gott gesagt hat. Er hat uns sehr genaue Anweisungen gegeben, was die Städte angeht. Er hat uns gesagt, welche Städte genau. Die 6 Zufluchtsstädte sind schon mal dabei. Er hat gesagt, was für Weideplätze dabei sein sollen, damit sie sich um ihre physischen Bedürfnisse kümmern können. Und das haben wir genauestens erfüllt. 48 Städte mit ihren Weideplätzen wurden ihnen tatsächlich gegeben. Wir sehen hier ganz klar die Willigkeit des Volkes. Die Willigkeit des Volkes in diesem Text. Also Gott gebetet es, ja, aber wir sehen in Vers 3 und immer wieder wird das wiederholt, 21 Vers 3, da gaben die Söhne Israels den Leviten von ihrem Erbteil diese Städte samt ihren Weideplätzen nach dem Befehl des Herrn. Vers 9 zum Beispiel, vom Stamm der Söhne Judas und vom Stamm der Söhne Simeons traten sie folgende Städte ab. Vers 11, so gaben sie ihnen nun die Stadt Arbas. Vers 13, so gaben sie den Söhnen des Priesters Aaron Hebron. Und so weiter. Es kommt immer wieder vor, dass betont wird, dass das Volk abgegeben hat von ihrem Erbteil. Natürlich kann man sagen, Gott hat es natürlich zugelost, welche Städte jetzt gegeben wurden, aber sie waren willig dabei zu sagen, wir geben gerne von unseren Städten ab. Und das waren nicht kleine Städte teils, das waren große Städte, das waren teils prominente Städte, die später noch wichtige Rollen in der Geschichte Israels spielen sollten. Die wurden abgegeben und das Volk hat gesagt, das machen wir sehr gerne. Das machen sie gerne und das zeigte, dass sie die Prioritäten verstanden hatten, die Gott gesetzt hatte. Dass sie verstanden haben, dass das, was sie selber empfangen haben, auch nur zugelost war, auch nur Erbteil war von Gott. Er hat es ihnen gegeben mit der Verpflichtung, mit der Verantwortung, damit so umzugehen, wie er möchte. Das haben wir in der Einleitung immer wieder gesehen, dass Gott sagt, wenn ich gebe euch das Land, aber wenn ihr euch nicht gemäß den Vorschriften des Bündnisses verhaltet, dann werde ich euch das Land auch wieder entziehen. Es war ihre Aufgabe, als Verwalter des Landes zu fungieren. Und das ist ihnen klar vor Augen, wenn sie hier jetzt wiederum Gottes Befehle genauestens ausführen. Sie wissen genau, wir haben das Land bekommen, um es zu verwalten. Es ist nicht in dem Sinn unser Eigentum. Wir können nicht damit machen, was wir wollen, sondern wir sind verpflichtet, es so zu verwalten, wie Gott es möchte. Und deswegen geben sie gerne davon ab, um die Nöte der Leviten zu stillen. Warum mussten sie jetzt tun? Schauen wir uns einmal 5. Mose 12, Vers 19 an. 5. Mose 12, Vers 19, da geht es, jetzt bin ich in Josua. 5. Mose 12, ab Vers 19. Da wird eine Warnung ausgesprochen an das Volk, bevor sie in das Land einziehen. Da ist, wie gesagt, 5. Mose sind die Reden Moses. Er sagt nochmal zusammenfassend, was in dem Gesetz enthalten ist. Er sagt ihnen, worauf es ankommt. Er betont, dass es darum geht, dass ihre Herzen Gott recht weihen und dass sie das tun, was Gott ihnen gesagt hat und sagt ihnen voraus, dass sie dann große, große Segen erfahren werden. Und wenn nicht, dann werden sie den Fluch erfahren. Und hier ist eine Warnung unter vielen in Vers 19. Und hüte dich, den Leviten im Stich zu lassen, solange du in deinem Land lebst. Hüte dich davor, den Leviten zu vernachlässigen. Ja, die Gefahr ist natürlich real und ich glaube, das können wir in unserer Situation auch immer wieder nachvollziehen. Irgendwie ja, nimmt man das nicht ganz so ernst, was die Aufgabe ist von jemandem, der berufen ist, sich um das geistliche Wohl der Schafe Gottes zu kümmern. Man unterschlägt das so ein bisschen, was ist diese Aufgabe, sich zu kümmern um die Seelen, da sieht man nicht so viel von. Ne? Keiner von uns würde auf die Idee kommen, den Leuten, die den Zaun vorne gebaut haben, kein Geld zu geben. Das ist irgendwie logisch, aber wenn jemand so eine geistige Arbeit hat, wenn jemand eine Arbeit hat, die, ich hoffe, wir haben die bezahlt. Ich weiß nicht, vielleicht war das ja von dir aufgebaut. Hast nichts gekriegt. Ja, jedenfalls, ihr versteht das Prinzip. Ja, solche Aufgaben, solche Arbeiten, da sind wir schnell dabei. Das ist überhaupt kein Thema, dass wir sagen, sowas wird natürlich bezahlt. Aber wenn jemand sich darum kümmert, wie es dem Geistlichen wohl dient, da denkt man doch, ach, das bekommt schon ohne klar. Wie ich jetzt meinen Acker bestelle, kommt ja nicht darauf an, wie jetzt der Pastor versorgt ist. Wie die Predigt Sonntag war. Ich kann meinen Acker bestelle ich eine Woche so und die nächste Woche genauso. Spielt keine Rolle, ob ich das jetzt nach Gottes Gesetz mache oder nicht. Das funktioniert schon. Und da machen wir die falsche Rechnung. Das ist genau falsch. Und das ist, wovor Gott warnt, dass er sagt, denk nicht, dass du die Leviten vernachlässigen kannst. Weil wenn du die Leviten vernachlässigst, dann werden sie ihre Aufgabe nicht mehr übernehmen können, sich um das geistliche Wohl zu kümmern. Das wird nicht mehr gehen. Dann werden sie selber arbeiten müssen. Dann können sie sich nicht mehr um das geistliche Wohl kümmern. Und was wird dann passieren? Dann werdet ihr genau das tun, wovor Gott warnt. Nämlich, dann werdet ihr nicht mehr euch an die Vorgaben des Bündnisses halten können. Dann werdet ihr vergessen, was meine Rechtssatzungen sind. Das sehen wir dann im Richter. Bevor wir zu Richter gehen, hier noch eine weitere Stelle aus 5. Mose zu diesem Punkt, dass man die Leviten nicht vernachlässigen soll. 5. Mose 14, ab Vers 29. Da geht es um den Zehnten und dass sie den Zehnten also eigentlich vor den Herrn bringen sollen. Ich lese mal ab Vers 24. Wenn dir aber der Weg zu weit ist, also wenn du dann weit weg wohnst von dort, wo Gottes Gegenwart ist, wo die Stiftshütte oder der Tempel ist, wenn dir der Weg zu weit ist und du es nicht hintragen kannst, weil der Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen, dir zu fern ist, wenn nun der Herr, dein Gott, dich segnet, dann so verkaufe es, also das, was du eigentlich als Zehntes gegeben hättest, das sollst du verkaufen, binde das Geld in deiner Hand zusammen und gehe an den Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird und gib das Geld für das aus, was irgendein Herz begehrt. Es sei für Rinder, Schafe, Wein, starkes Getränk oder was sonst deine Seele wünscht. Und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und sei fröhlich, du und dein Haus. Das ist ja schön. Er fordert auf. Also, dann geh hin und freu dich über den Segen, den Gott dir geschenkt hat. Das ist doch toll. Gott gibt dir den Auftrag, dich zu freuen an dem, was Gott dir gegeben hat. Aber was ist denn dann der nächste Vers? Er sagt, den Leviten aber, der in deinen Toren ist, sollst du nicht im Stich lassen, denn er hat weder Teil noch Erbe mit dir. Das heißt, er hat einen anderen Segen bekommen, der nicht physischer Natur ist. Und du hast einen Segen bekommen, der von Gott geschenkt ist, dass du dich versorgen kannst körperlich. Er ist darauf angewiesen, dass du ihm was zu essen gibst. Er ist darauf angewiesen, dass du dich um ihn kümmerst. Das heißt, wenn du von Gottes Segen überwältigt bist, wenn du von Gottes Segen so viel hast, dass du es genießen kannst, dann nimm den Leviten mit, der bei dir wohnt. Und die Levitenstädte, die sind verteilt durch das ganze Land. Niemand musste weit wandern, um irgendeine Levitenstadt zu sehen. Wir lesen weiter. Nach Verlauf von 3 Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr aussondern und es in deinen Toren lassen. Da soll dann der Levit kommen, weil er weder Teil noch Erbe mit dir hat. Und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind. Was ist hier das verbindende Element zwischen Fremdling, Waise, Witwe? Ist klar, die sind alle auf Fremdversorgung angewiesen. Die können sich selbst nicht versorgen. Und da packt Gott dazu den Leviten. Er sagt, der ist auch einer, der ist darauf angewiesen, dass andere ihn versorgen, weil er seinen Job, nämlich sich um das Gesetz und um das Priestertum und um die Stiftshütte zu kümmern, das muss er tun. Das ist seine Aufgabe, die ich von ihm habe. Und ich erwarte von euch, dass ihr euch kümmert darum, dass er physisch versorgt ist, weil er sonst diese Aufgabe nicht übernehmen kann. So wichtig ist die, dass er sagt, ich werde Menschen zur Seite stellen, die sich um das geistliche Wohl kümmern. Und andere sollen sie also versorgen. Sie sollen das vor Augen haben, dass das wichtig ist. Ja, also der Fremdling, der Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind, und sie sollen essen und sich sättigen, damit dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände, die du tust. Also Gott sagt, ich segne das, wenn ihr darauf achtet, dass die, die sich um das geistliche Wohl des Volkes kümmern, dass sie gut versorgt sind, physisch, dass sie ihre Aufgabe ordentlich nachgehen können. So sehen wir dann hier also, dass sie Städte bekommen, dass das Volk willig die Städte abgetreten hat. Wir sehen, dass die Städte, schon mehrmals angeklungen, durch ganz Israel verteilt sind. Sie sind deswegen durch ganz Israel verteilt, weil Gott sagt, mein ganzes Volk muss Licht haben von meinem Wort. Das ganze Volk muss die Möglichkeit haben, einfach und schnell zu wissen, was ist Gottes Auftrag für mich? Was ist das, was ich in dieser Situation tun muss, damit es Gott gefällt? Dass auch jeder die Möglichkeit hat, einen Dienst zu verrichten an so jemanden. Niemand konnte sagen, naja, die Leviten, die wohnen halt da in Jerusalem, ich bin hier jetzt ganz oben in Dan, da kann ich eh nichts machen. Sondern dass Gott sagt, ich stelle dir einfache Optionen zur Verfügung, wo du von deinem Überfluss, von dem Segen, den ich dir geben werde, kannst du ganz einfach teilen. Es wird nicht schwierig sein für dich zu erfahren, was Gottes Wille ist. Es wird nicht schwierig sein für dich zu erfahren, was sein Wort ist. Es wird nicht schwierig sein für dich, von deinem Segen zu teilen, den Gott dir gegeben hat. Und das erwarte ich, dass wenn ich dir etwas anvertraue, dass du es willig denen gibst, die dir an deiner Seele dienen. Also ein Licht für das ganze Volk. Gott kümmerte sich und das ist die Priorität, die er setzen sollte. Ja, später in Richter sehen wir, dass das nicht richtig umgesetzt wurde. Also die Städte werden gut verteilt, aber wir sehen immer wieder in Richter von Leviten, die heimatlos umherirren. Sie können nicht am Wort dienen, weil sie nicht die Möglichkeit haben. Niemand hat ihnen wirklich was gegeben, dass sie essen können. Sie müssen sich selbst um Essen kümmern. So studieren sie das Gesetz nicht. So können sie den anderen nicht sagen, was das Gesetz ist. Es ist eine Abwärtsspirale. Für so jemanden, der das Gesetz dann auch nicht kennt, da bezahle ich ja auch nicht, dass er dann mich geistlich erzieht. So kommt man in eine Abwärtsspirale. Und so ist es auch in Richter. Eine große Abwärtsspirale von Treue, Untreue, Verfluchtsein über sie, dass sie in die Feinde fallen. Sie rufen wieder zu Gott. Aber jedes Mal wird es schlimmer. Und am Ende haben wir, wie gesagt, einen Leviten, der dient sogar als Priester für Götzen. Beschäftigt sich überhaupt nicht damit. Kurz nach Josua, da steht das in Josua 1, dass die Generation, die um Josua war, sie wusste noch Gottes Wege. Aber kurz danach, da war das überhaupt nicht mehr den Leuten vor Augen. Sie wussten nichts mehr davon. Und das ist traurig, dass das nicht umgesetzt wurde, dass diese Warnung nicht gehört wurde. Und dass das, was ihnen aufgetragen wurde, das, was ihnen vor Augen gestellt wurde, was passieren würde, tatsächlich auch eingetreten ist. Also wir sehen, dass Gott auf der einen Seite die Priorität hat auch das Geistliche, ja. Aber wir sind nicht so, wir sind nicht so zertrennliche Wesen, dass man das so auseinanderreißen könnte zwischen dem Geistlichen und dem Körperlichen. Das ist etwas, was eher durch die griechische Philosophie reingekommen ist in die christliche Welt. In der Bibel gibt es, bist du eine Seele, du hast einen Körper und Körper gehört zum Menschsein dazu. Jesus ist deswegen als Mensch auf die Erde gekommen und hat jetzt noch einen Körper. Und nur dann ist er wahrhaft ein Mensch. Also Gott setzt die Priorität auf das Geistliche, aber wir können das Körperliche davon nicht so krass unterscheiden und auseinanderhalten, sondern die greifen ineinander. Was ist also der Platz des Physischen? Ja, das Physische, diese Bedürfnisse zu stillen, muss immer dem Geistlichen dienen. So zum Beispiel bei den Leviten, die sich um die Stiftshütte kümmern. Sie kümmern sich nicht um die Stiftshütte, damit die Stiftshütte toll aussieht. Damit wir ein klasse Gebäude haben, wo alle reinkommen können und alle staunen über was für tolle Plätze wir haben. Ne? Andi lächelt schon, ja, ihr kennt das. Dann werden große Gebäude gebaut. Ne? Kennt ihr bestimmt auch Gemeinden, waren wir auch so in einer. Da wird ein klasse, großes Gebäude gebaut. Ja. Und Gebäude sind ja schön und gut, aber was wird dann total vergessen? Es wird vergessen, darauf zu achten, dass die geistliche Einheit gewahrt wird. Dass die Menschen geistlich versorgt werden. Das ist die Priorität. Und wenn das vernachlässigt wird, weil es physische Bedürfnisse gibt, die gestillt werden müssen, dann machen wir irgendwas falsch. Genauso auf der anderen Seite. Im Neuen Testament spricht Gott aber immer wieder davon, dass wir diejenigen, die, ist natürlich gut, wenn der, ich meine, ne, wer soll das sonst sagen, als der predigt, ne? Der kann ja nicht anders sagen, als die predigen sollten, versorgt werden damit. Ja? Ich bin auch noch Schwiegersohn vom Ältesten, das kommt jetzt noch besser. Aber so ist es nun mal in der Schrift. Dass Paulus dieses Prinzip auch im Neuen Testament genau so überträgt. In 1. Timotheus 5, Vers 17 können wir das nachlesen. Dass Paulus dieses Prinzip, jetzt von einer anderen Stelle, aber dieses Prinzip, dass derjenige, der geistlich dient, der an der geistlichen Gesundheit dient, dass der auch versorgt werden soll von denjenigen, an denen er dient. 1. Timotheus 5, Vers 17, da steht, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden. Und Ehre heißt nicht nur, dass wir denen noch mehr auf die Schulter klopfen, ja, sondern es geht darum, dass sie monetär versorgt werden, also dass sie Geld bekommen dafür, dass sie ihre physischen Bedürfnisse stillen können, dafür, dass sie gut vorstehen. Und dann steht, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also das Prinzip, dass derjenige, der geistlich arbeitet. Das wird hier auch nochmal unterstrichen, weil er sagt, dass gerade diejenigen, die gut am Wort dienen, die hart am Wort dienen, das sind die, die besonders hoher Wertschätzung wert sind. Warum? Ja, weil diese Arbeit das ist, wovon alles andere ausgeht. Wenn das Herz eines Menschen nicht in rechter Weise mit Gott verbunden ist, wenn ein Herz eines Menschen entmutigt ist und niedergeschlagen ist, wenn das Herz eines Menschen nicht auf Gott gerichtet ist, dann kann er das, was er tut, nicht zu Gottes Ehren tun. Dann kann er nicht richtig arbeiten. Wenn ein Herz eines Menschen stolz ist, dann kann er nicht das tun, wozu Gott ihn beruft. Und deswegen ruft Paulus auch dazu auf, zu sagen, diese Menschen, sie sollen auch von euch diese Wertschätzung erfahren. Sie sollen sehen, dass ihr das ernst nehmt und dass ihr diese gleiche Priorität habt. Warum? Es ist das Gleiche wie im Alten Testament bei den Leviten. Sie wurden nicht versorgt. Und was war die Folge dafür für das Volk? Es war nicht einfach, ja, dann haben wir halt keine Leviten, sondern sie wussten nicht mehr, wie sie recht leben konnten vor Gott. Sie konnten Gott nicht richtig dienen in ihrem Alltagsgeschäft, weil sie sich nicht um die gekümmert haben, die sich um ihr geistliches Wohl kümmern sollten. Und ich glaube, wir unterschätzen oft diese Arbeit, die getan wird. Gott ruft dazu auf, wie wir in Psalm 23 gelesen haben, ist er der große Hirte. Er ist der Hirte aller Herzen, das ist richtig. Aber Gott ruft auch Einzelne heraus, Hirten für die Menschen zu sein, Unterhirten zu sein. Petrus formuliert das so in 1. Petrus 5. Dass wir auf der Erde Unterhirten haben, die also Gott damit dienen, dass sie diese Hirtenaufgaben übernehmen. Und was macht ein Hirte? Hier, 1. Petrus 5, Vers 1. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitälteste und Zeugen der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Nicht nach schändlichem Gewinnstreben, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Warum? Weil sie zu dieser Aufgabe berufen sind, sollen sie diese Aufgabe auch froh tun können. Und wir sollen es ihnen als Schafe nicht schwer machen, das zu tun. Es ist kein einfacher Job. Es ist eine Aufgabe, ja, es beinhaltet vielleicht das, was man sieht, ist das Predigen vielleicht. Manche Älteste predigen aber auch nicht. Sie kümmern sich um die Seelen der Einzelnen. Es geht um Seelsorge, es geht um Zurechtweisung auf dem Weg. Es geht darum, eine Orientierung für das Leben zu geben. Die haben eigentlich keinen Feierabend. Weil deine Seele nicht sagt, also zwischen abends um 5 und morgen um 6, da werde ich keine Probleme haben. Das wird schon gehen. Sondern es ist eine Aufgabe, die ständig was von ihnen abverlangt. Paulus beschreibt, dass er ständig in Unruhe ist darüber, was die Gemeinden machen. Dass er sagt, ist irgendwer angeschlagen, ohne dass ich auch angeschlagen bin. Es geht nicht für ihn, dass er zur Ruhe kommt, weil er ständig die Seelen der Menschen vor Augen hat. Und das ist eine Aufgabe, die also sehr ehrenwert ist, die sehr gut ist. Paulus sagt es in 1. Timotheus Kapitel 3, sagt er, dass ein Mensch, der Ältester werden will, eine gute Arbeit anstrebt. Er sagt nicht eine schöne Auszeichnung oder ein gutes Amt. Er sagt, es ist eine Arbeit, die er anstrebt. Das ist nichts, was man auf die leichte Schulter nimmt. Und so wie wir andere Dinge ganz leicht und ohne darüber nachzudenken entlohnen, ruft Gott uns dazu auf, auch diese Aufgaben zu entlohnen. Nicht weil, naja, es gibt halt, wenn ich etwas gebe, dann kriege ich auch etwas, sondern weil wir damit zum Ausdruck bringen, dass wir verstanden haben, das, was wir haben, das haben wir von Gott empfangen. Und das haben wir bekommen als Verwalter, um zu tun damit, was er möchte. Nicht damit zu tun, was ich möchte. Und weil wir verstanden haben, dass die geistliche Komponente eines Menschen die Priorität haben muss. Das heißt, diejenigen, die sich bewusst und mit viel Zeit und Hingabe um die Seele der Menschen kümmern. Sie sind es wert, dass sie das Erste meines Erbes bekommen. Dass ich nicht erst abwarte, bis und gucke, ob noch was übrig bleibt, nachdem ich all meine Bedürfnisse und meine Wünsche gestillt habe, sondern dass ich als Erstes sage, ich gebe von dem, was ich habe, an Gott ab. Das sehen wir auch in diesem Zehnten. Ja, sie sollen den Zehnten geben, sie sollen den Zehnten ausgeben für ein Fest. Und wer ist der Empfänger an Gottes Statt von dieser Hingabe, das sind die Leviten. Sie sind die Empfänger Gottes. Und so funktioniert das vom Prinzip her auch im Neuen Testament, dass es Menschen auf Erden gibt, ja, ich kann Gott was geben, aber wenn ich gebe es Gott in die Kollektebox, nicht heute, aber ich gebe es Gott in die Kollekte und dann liegt es da. Jetzt gehört es Gott, aber was soll man damit machen? Nein, Gott hat Menschen gegeben, die damit auch etwas anfangen können. Nicht, dass alles dann jetzt geheilt ist, aber vom Prinzip her, dass Menschen also die Empfänger dessen sind, was wir Gott bringen. Also haben wir durch diesen Gehorsam von den Kindern Israels an dieser Stelle, dass sie also den Leviten die Städte zugeteilt haben, haben wir ein Vorbild für uns, die Prioritäten ebenfalls richtig zu setzen. Dass wir das Geistliche vorrangig sehen, dass wir Gott danken, dass er sich um unser geistliches Wohl kümmert, dass es so Menschen gibt, die das machen und die das gerne machen und die das gut machen, dass er sie dazu befähigt, dass er so viele Anstalten und Einrichtungen in unser Land gegeben hat, damit diese Menschen auch ausgebildet werden können, um das richtig zu machen. Auf eine Art und Weise, die Gott verherrlicht. Wir können danken, dass Gott sich auch um diese Menschen kümmert, dass er sie nicht fallen lässt, sondern dass er sie ihnen reichlich finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt hat. Die Frage ist, sind wir bereit, da auch etwas zu tun von uns aus, etwas zu geben? Sind wir bereit zu sehen, dass das Geistliche eine Priorität hat? Und das wird man ganz schnell erkennen, was meine Priorität ist, wo meine Ausgaben hingehen. Das muss ich bei mir selbst auch immer wieder feststellen. Das kann man ganz leicht, was ist mir wichtig, woran hängt mein Herz, ganz leicht ablesen an dem, wo das Geld hingegangen ist letzten Monat. Was war mir wichtig? Also ich möchte jetzt nicht hier ewig Leuten ins Gewissen reden. Vielleicht muss ich das auch nicht. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der da ein Problem hat. Aber ich fand es schön zu sehen, dass Gott sich nicht einfach sagt, ich kümmere mich hier um das Geistliche und um den Rest, dann guck dir mal. Sondern dass er sagt, das Geistliche ist vorrangig, aber kann nicht ohne das Physische funktionieren. Genauso auch dieses Prinzip bei Diakonen. Wofür sind die da? Die sind dafür da, um die physischen Bedürfnisse, sich um die physischen Bedürfnisse zu kümmern, damit die Ältesten sich nicht damit beschäftigen müssen, wie können wir jetzt einen neuen Zaun bauen? Und wir brauchen nochmal einen neuen Ausbau hier. Sondern es geht, ja, Andi macht große Augen jetzt. Genau, ich will jetzt nichts persönlich sagen, ja. Aber das ist der eigentliche Job von Diakonen, vom Prinzip, ja. Dass die Ältesten sich also kümmern können um die geistlichen Bedürfnisse der Schafe, weil die Priorität haben. Es wäre nicht gut, sagen die Apostel, wenn wir jetzt hier uns mit Tische servieren, abgeben müssten und dafür das Wort vernachlässigten. Das geht nicht. Also lasst uns das in unserem eigenen Herzen zur Priorität machen, zu sagen, das Geistliche ist wichtig, das ist Gott wichtig und das ist mir wichtig. Zuerst nach Gottes Reich zu trachten und zu wissen, dass er sich um mich kümmern wird. Ein Pastor aus USA hat mal gesagt, ich kann es mir nicht leisten, den Zehnten nicht zu geben. Also nicht, dass man den Zehnten geben muss, aber ich kann es mir nicht leisten, nichts abzugeben an Gott. Ich kann es mir gar nicht leisten, weil wenn ich das nicht tue, da vernachlässige ich etwas, was viel wichtiger ist, nämlich die geistliche Gesundheit von meiner eigenen Seele und von meiner Gemeinde und den Leuten um mich herum. Und gerade in so einer Zeit, wo, wie Conny es gesagt hat, wo Gemeinden auseinandergehen über solche Kleinigkeiten, ist es wichtig, dass wir Menschen haben, die sich kümmern können um die Sorgen. Wenn etwas passiert, etwas vorfällt, dann kann man nicht mal eben eine Woche warten. Sondern muss das da erledigt werden, da müssen Sachen aufgeschoben werden. Und die Menschen sollten dann nicht sich die Fragen stellen, kann ich mir das überhaupt jetzt leisten? Müssen wir dann hungern, wenn ich mich jetzt darum kümmere erstmal und nicht mehr meinen Job nachgehen kann? Das ist sehr wichtig. Und dass wir das Physische also wichtig nehmen, dass das wichtig ist, aber dass wir das nicht überbewerten und sagen, oh, wir müssen, ich denke mal beim gemeinsamen Essen dran. Also wie viel Stress wird da gemacht, ja? Also manche Frauen, die kriegen jedes Mal graue Haare, ja? Und totale Krise, weil wieder gemeinsames Essen ist, was da alles aufgebaut werden muss. Und wir müssen, nee, bloß keine Pappteller oder was weiß ich, ja. Sehr viel Stress. Und warum? Warum? Damit es schön ist. Ja, das ist gut. Aber wir vernachlässigen dann die geistliche Gesundheit dieser Menschen, dieser Frauen oftmals. Männer sehen das vielleicht nicht so eng, aber ich kenne das eher von Frauen aus einer alten Gemeinde, dass das ein Stress war, wenn das so war. Wir müssen die Priorität aufs Geistliche setzen. Wenn wir Gemeinschaft haben können, dann ist das super. Und das ist das Ziel von so einem Essen, das ist das Ziel von so einem Gebäude, dass wir geistlich richtige Gemeinschaft haben können. Und ich denke, das kommt sehr gut zum Ausdruck durch diese Verteilung der Städte. Lass uns noch zusammen beten. Danke, Vater im Himmel, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir nicht umherirren durch diese Welt, uns fragen, was wir tun sollen, dass wir nicht fragen, wie können wir unser Leben leben, sondern du hast uns dein Wort gegeben, dass wir alle lesen können, du hast uns die Fähigkeiten gegeben, es zu erforschen. Du hast uns auch heutzutage Menschen gegeben, die dein Wort studieren sollen. Du hast ihnen Gaben gegeben und die Berufung gegeben, das zu tun, Herr. Wir danken dir dafür. Wir bitten dich, dass du uns vor Augen hältst, wie wichtig auch diese Aufgabe ist, Herr. Dass sie nicht vernachlässigt werden sollte, sondern dass wir ein Auge darauf haben, Herr, nicht nur was Geld angeht, sondern auch was Zeit angeht, Herr. Was können wir tun, damit unsere Älteste sich um die geistlichen Sorgen kümmern können, Herr? Wie können wir ihnen den Rücken frei halten? Danke, dass du uns als Menschen, als Geist und Leib gemacht hast, dass wir uns erfreuen können an deinen Gaben. Hilf uns, dass, wenn du uns gesegnet hast, und du hast jedem von uns reichlich gesegnet mit vielen Gaben, dass wir das teilen miteinander, dass wir uns freuen aneinander, nicht an den Gaben nur, sondern dass wir miteinander Gemeinschaft haben und die Gemeinschaft suchen, uns freuen, dass wir miteinander dir dienen dürfen, Herr. Hilf uns, ausgerichtet zu sein auf was dein Wort von uns möchte, Herr. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo so viele Fragen offen sind und wir gerade deine Leitung brauchen, Herr. Schenk Weisheit, Herr, gerade in der Leitung hier, dass sie Weisheit haben, mit der Situation richtig umzugehen, Herr. Du siehst, welche schwierigen Entscheidungen jetzt anstehen. Wir brauchen deine Weisheit, wir brauchen deine Führung und bitten dich darum, dass du sie uns schenkst, Herr. In Jesu Namen, Amen.